Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Der 30. Mai, das ist das Datum, das der DFB anpeilt, um die dritte Liga fortzusetzen, wenn Sachsen-Anhalt bis dahin Magdeburg und Halle erlaubt, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Aber nicht nur diese Corona-Einschränkungen gefährden die Fortsetzung der dritten Liga, sondern auch das Virus an sich. Denn nachdem bereits am Montag ein Spieler beim Chemnitzer FC positiv getestet wurde, hat es heute beim 1. FC Kaiserslautern 3 weitere positive Tests gegeben. Desiree Krause.
Als Konsequenz dieser Fälle hat der 1. FC Kaiserslautern nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die heutige Trainingseinheit aussetzen müssen. Erst am Samstag hatte der Drittligist sein Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Die 3 betroffenen Personen, es ist unklar, ob es sich dabei um Spieler handelt, werden einem erneuten Corona-Test unterzogen, um das Ergebnis zu verifizieren. Die 3 Verdachtsfälle und auch ihre direkten Kontaktpersonen begeben sich bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne.
Der Neustart der dritten Liga bleibt also weiterhin ungewiss. Die Frauenbundesliga soll hingegen am 29. Mai weitergehen. Das hat der DFB heute bekannt gegeben. Und der Bundesliga der Männer bleibt Nationaltorwart Manuel Neuer erhalten. Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Philipp Nagel mit den Einzelheiten.
Dabei war die Verlängerung alles andere als ein Selbstläufer. Erste Gespräche zwischen Verein und Spieler wurden zwischenzeitlich ja sogar abgebrochen, da sich beide Parteien über Laufzeit und Geld zunächst uneinig waren. In einer Vereinsmitteilung wird Neuer jetzt mit den Worten zitiert: In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht. Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwarttrainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch, so der Kapitän. Auch die Bayern zeigen sich begeistert von der Vertragsverlängerung. Karl-Heinz Rummenigge schreibt: Der FC Bayern ist sehr glücklich und zufrieden, dass Manuel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat. Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän.
Ein Bericht von Philipp Nagel. Und auch Borussia Dortmund verlängert einen Vertrag mit einem langjährigen Spieler. Rechtsverteidiger Lukas Piszczek bleibt noch ein Jahr und will dann im Sommer 2021 seine Karriere beenden. Es läuft die Nachspielzeit im Zweitligaspiel am Sonntag zwischen Wiesbaden und Stuttgart. Es steht 1:1 und dann schlägt Wiesbaden eine Ecke in den Strafraum und der Stuttgarter Hamadi Al-Ghadoui berührt im Sprung den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Sascha Stegemann sieht das erst nicht, dann greift der Videoassistent ein und sorgt dann nach einiger Diskussion dafür, dass es Elfmeter für Wiesbaden gibt. Die Wiesbadener verwandeln und gewinnen mit 2:1. Und Stuttgart legt nun Einspruch gegen die Wertung des Spiels ein, berichtet Thomas Bareis.
Grund für unseren Einspruch ist, dass das Verhalten des Schiedsrichters bei der Entstehung des Siegtreffers für den SVW in Wiesbaden nach unserer Überzeugung einen Regelverstoß darstellt, der einen unmittelbaren Einfluss auf das Endergebnis des Spiels hatte. So begründet VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Protest auf der Internetseite des Vereins. Er hatte es zuvor als Skandal bezeichnet, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einem mutmaßlichen Handspiel von VfB-Stürmer Hamadi Al-Ghadoui und Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Strafstoß entschieden hatte. Diese Situation während des Spiels überhaupt herauszuholen und zu bewerten, ist für uns nicht nachvollziehbar, betont Mislintat. Er spricht zudem von extremer Willkür. Der DFB fand den Elfmeter regeltechnisch korrekt, erkannte aber auch einen Fehler des Videoassistenten. Dessen Empfehlung an Stegemann, sich die strittige Situation nochmal auf einem Bildschirm am Seitenrand anzuschauen, sei nicht angebracht gewesen.
Thomas Bareis über den Einspruch der Stuttgarter. Korruption, Geldwäsche oder Wirtschaftskriminalität. All diese Straftaten soll in der Schweiz die Bundesanwaltschaft verfolgen. Und weil in der Schweiz auch diverse Sportorganisationen wie das Internationale Olympische Komitee oder der Fußballweltverband FIFA ihren Hauptsitz haben, kommt die Bundesanwaltschaft auch immer wieder in Kontakt mit dem Sport. Der Leiter der Behörde, Michael Lauber, hatte allerdings so engen Kontakt mit dem Sport, dass ihn das nun seinen Job kosten könnte. Denn die zuständige Gerichtskommission im Schweizer Parlament hat heute Lauber angehört und danach entschieden, ein Amtsenthebungsverfahren zu eröffnen. Aus Zürich Dietrich Karl Meurer.
Es liege ein begründeter Verdacht vor, dass der Bundesanwalt vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Amtspflicht schwer verletzt habe. Michael Lauber hat dies vehement bestritten. Der 54-Jährige ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen rund um den Fußball-Weltverband FIFA. Die Methoden des Bundesanwalts sorgen jedoch für scharfe Kritik. So traf er sich mehrmals mit FIFA-Präsident Gianni Infantino, ohne diese Zusammenkünfte zu protokollieren. Für Unmut sorgte zuletzt auch, dass der sogenannte Sommermärchenprozess wegen einer Millionenzahlung vom DFB an die FIFA im Vorfeld der Fußball-WM 2006 in Deutschland nicht zu Ende geführt werden konnte. Nach sich jahrelang hinschleppenden Ermittlungen wurde das Verfahren so spät eröffnet, dass im Zuge der Corona-Pandemie die Vorwürfe gegen drei ehemalige DFB-Funktionäre und einen früheren FIFA-Funktionär verjährten. Nach der Entscheidung, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, muss die Gerichtskommission nun eine Untersuchung durchführen. Im Anschluss daran kann sie im Parlament einen Antrag zur Amtsenthebung stellen. Das dürfte frühestens im Herbst geschehen.
Auf dem Rad sitzen und sich an der frischen Luft auspowern. Das dürfen die meisten Radprofis inzwischen wieder, zumindest im Training. Auf richtige Rennen müssen sie allerdings noch ein wenig warten, zumindest auf dem Asphalt. Digital messen sich die Fahrer aber inzwischen in diversen Formaten, zum Beispiel bei der Challenge of the Stars am kommenden Wochenende, an der auch Chris Froome teilnehmen wird. Tom Ustroff darüber, wie der Radsport auch digital funktionieren kann.
Die Digitalisierung des Radsports schreitet voran. Anstelle der abgesagten Radrennen gab es zahlreiche virtuelle Wettkämpfe wie Mailand-Sanremo, eine virtuelle Tour de Suisse oder den 7-Etappen-langen virtuellen Giro d'Italia. Der lockte nach Veranstalterangaben 10.000 Teilnehmer pro Etappe und insgesamt 2,5 Millionen Zuschauer auf dem Livestream an. Die Branche wurde zur Innovation gezwungen, meint Paolo Bellino, Generaldirektor des Giro-Ausrichters RCS.
Wir mussten unseren kompletten Kalender ändern. Aber es war auf der anderen Seite auch sehr produktiv und nützlich. Wir haben in den letzten 3 Monaten versucht, Neues zu erfinden für die digitale Welt.
Das Neue bestand darin, dass die Rennfahrer zwar zu Hause saßen auf ihren Hometrainern, aber dennoch gegeneinander Rennen fuhren. Die Leistungsmesser übertrugen die Daten auf Rennstrecken, die mit all ihren Steigungen aus der realen Welt in eine virtuelle Umgebung überführt worden waren. Ging es in der virtuellen Welt bergauf, verstärkte sich auch der Widerstand auf die Pedale. Bislang orientierten sich diese Rennen am Modus der Straßenrennen. Die Challenge of the Stars ist aber ein ganz neues Format. Paolo Bellino.
Sie kämpfen 1 gegen 1, wie in einem Tennisturnier. Wir werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale haben.
8 Sprinter kämpfen in Mann-gegen-Mann-Duellen in einer virtuellen Toskana. 8 Kletterer müssen eine bis zu 12% steile Rampe des virtuellen Stilfser Joch hinauf. Der Sieger kommt jeweils eine Runde weiter. Der belgische Sportkanal Sportza überträgt. Livestreams gibt es auf Facebook, Twitter und Instagram. Chris Froome wird am Wettbewerb der Kletterer teilnehmen. Der vierfache Toursieger fühlt sich für das neue Rennformat gut gerüstet. Genug Trainingskilometer im Zimmer hat er bereits abgespult in den letzten Wochen.
Meine längste Runde auf der Rolle dauerte 7 Stunden. Meistens habe ich dabei richtig laute Musik gehört. Das hat mich gut angetrieben. Bei den ganz langen Ausfahrten habe ich mir auch Netflix-Serien angeguckt. Aber meistens war es Musik, laute Musik.
Jetzt freut er sich, dass er nach der Lockerung des Lockdowns endlich wieder draußen trainieren darf. Dass er den Sonntag für das virtuelle Rennen indoor verbringt, nimmt er mit Humor.
Ich bin schon gespannt darauf, wie es sein wird, aus eigenem Entschluss Rolle zu fahren und nicht als meine Pflicht.
Froome denkt, dass virtuelle Rennen auch in Zukunft Bestand haben.
Virtuelle Radrennen sind definitiv im Kommen. Es wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis wir eine virtuelle Rennserie sehen, die dann auch Teil des offiziellen Kalenders ist. Wer weiß das schon? Ich würde es keinesfalls ausschließen.
Zur Challenge of the Stars wird Froome noch im Ineos-Trikot antreten. Seine Zukunft aber ist ungewiss. Sein Vertrag läuft aus und er prüft Wechseloptionen. Froome gegen Ineos, das würde spannenden Sport auch auf der Straße versprechen.
Tom Mustroff über die neuen digitalen Wege, Radsport erlebbar zu machen. Und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger am Mikrofon. Weitere Informationen zum Sport finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport und auch auf unserem Twitter-Account. Einfach nach dlf-sport suchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.